Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Als das war, von dem wir jetzt sagen, dass es gewesen sei, haben wir nicht gewusst, dass es ist.
So beginnt Martin Walsers Roman »Ein springender Brunnen«. In diesem autobiografischen Kindheitsroman, der im Jahr 1998 erschien, erinnert Walser sich an seine Kindheit zwischen 1932 und 1945. Aus seiner damaligen Perspektive. Vergangenheit als Gegenwart steht über jedem der drei Teile des Buches.
Walser hat ja mal gesagt, ich kann meine Erinnerung nicht belehren, und meinte damit, dass sein Erleben als junger Wehrmachtsangehöriger was vollkommen anderes gewesen ist, als das, wie er heute auf diese Vergangenheit blickt.
Martin Walser sprach von der Unschuld der Erinnerung, erklärt der Sozialpsychologe Harald Welzer. Das, was er früher erlebte, will Walser nicht durch später Gelerntes neu bewerten. Ein Beispiel dafür, so Harald Welzer, dass Geschichtswissen und gelebte Erfahrung sich nicht in Deckung bringen lassen. Doch die Bewertung von Erfahrungen verändert sich und hat sich in den vergangenen gut 60 Jahren stark verändert.
Das heißt, der moralische Rahmen, der soziale Rahmen der Ereignisse, der damals ja das Erleben geprägt hat und im Grunde genommen die Erfahrung auch bewertet hat, ist heute ein vollkommen anderer. Also dieser berühmte Konflikt, der sich bei ihm ja dann irgendwie im Alter auch Bahn gebrochen hat und öffentlich geworden ist, der hat eigentlich was damit zu tun, dass die Rahmen der Erinnerung sich verändert haben und insofern die Gefühlsebene, mit der diese Erinnerungen verbunden sind, in gewisser Weise in dem neuen Rahmen keine richtige Aufhängung findet.
In seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 sprach Martin Walser von einer Instrumentalisierung von Auschwitz. Die ständige Thematisierung des Holocaust als einer von ihm sogenannten Moralkeule erreiche letztlich den gegenteiligen Effekt. Erinnerung sei unverfügbar, so Walser. Sie ließe sich nicht staatlich verordnen. Wahrhaftes Erinnern sei nur privat möglich.
Martin Walser, der hat geschrieben, in der Vergangenheit, die alle gemeinsam haben, kann man herumgehen wie in einem Museum. In der eigenen Vergangenheit kann man nicht herumgehen.
Für die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann verdeutlicht dieses Walser-Zitat die Kluft, die zwischen persönlichem und offiziellem Erinnern bestehen kann.
Also ich finde, das ist eine ausgezeichnete, sehr schlichte und anschauliche Beschreibung dafür, dass wir tatsächlich unsere eigene Vergangenheit überhaupt nicht vor uns haben. Auch nicht hinter uns und nicht neben uns. Wir können einfach uns ihr nicht gegenüberstellen. Wir verkörpern sie, wir sind sie. Und hier und da kommt sie raus und wir können nun ihr suchen und wir können mit ihr alles Mögliche anstellen. Wir können uns auch einiges herausholen und sozusagen Leute, die Autobiografien schreiben, schaffen es dann, das auch vor sich liegen zu haben und zu sortieren und zu ordnen und zu strukturieren. Aber im Wesentlichen ist jedes verkörperte Gedächtnis etwas, in dem wir leben und in dem wir nicht herumgehen können. Und schon gar nicht gemeinsam.
Autobiografische Erinnerung ist an die unmittelbare Erfahrung gebunden. Das kollektive oder kulturelle Gedächtnis ist das Gedächtnis der Gesellschaft. Es schafft ein gemeinschaftliches Bild von Vergangenheit. Auch noch in der vierten oder fünften Generation nach dem NS-Staat, wenn die sogenannte Erlebnisgeneration ihre Erinnerungen nicht mehr weitergeben kann. Der Holocaust ist Teil des kulturellen Gedächtnisses. Die Verbrechen im Nationalsozialismus waren für die demokratische Entwicklung in Deutschland von zentraler Bedeutung. Doch neben der öffentlichen Erinnerungskultur existiert ein Geschichtsbild, betont Harald Welzer, ähnlich wie Aleida Assmann, das stark emotional geprägt ist.
Der Holocaust ist Bestandteil von Geschichtswissen. Also wenn wir jedenfalls über die nichtjüdischen Deutschen sprechen, ist er nicht Bestandteil von Erinnerung, sondern Bestandteil von Geschichtswissen. Und Geschichtswissen ist halt etwas anderes als eine bestimmte Vergangenheitsvorstellung, die sich auch über ganz andere Quellen vermittelt. Also nicht über Schulbücher oder über Geschichtswerke, sondern Vergangenheitsvorstellungen werden erzeugt durch Gespräche in der Familie, durch Quellen, die man oft gar nicht mal als Geschichtsmedien wahrnimmt, ja, wie Spielfilme, Schindlers Liste. Und die Vergangenheitsvorstellungen oder Vergangenheitsbilder sind in weiten Teilen auch emotional basierte Bilder, während das Geschichtswissen selber im Grunde genommen kognitives Wissen ist.
Die deutsche Geschichte müsste umgeschrieben werden, folgte man den Ergebnissen einer MNIT-Umfrage. Befragt wurden Bundesbürger nach Handlungen und Einstellungen ihrer Verwandten im Nationalsozialismus. Danach hätten 26% der deutschen Bevölkerung Verfolgten geholfen, 13% wären im Widerstand gewesen. Eine Interviewstudie, an der Harald Welzer beteiligt war, zeigt ähnliche Diskrepanzen zwischen Familiengedächtnis und Erinnerungskultur. Die Studie »Opa war kein Nazi« beschäftigte sich mit der Frage, wie in deutschen Familien über den Nationalsozialismus und den Holocaust gesprochen wird.
Die allermeisten haben keinerlei Zweifel daran, was die moralische Bewertung angeht. Also das ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, es darf nie wieder passieren. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn das eben kein neutraler historischer Tatbestand ist, sondern einer, der im Grunde genommen in sehr viele Familiengeschichten auf unterschiedliche Weise hineinragt. Also sei es, dass der Großvater bei der SS gewesen ist, sei er, dass er vielleicht nur Wehrmachtssoldat gewesen ist, sei es, dass er Parteimitglied gewesen ist oder die Oma und Uroma beim BDM oder bei der NS-Frauenschaft und so weiter und so weiter, hat man als Nachkomme einer solchen Familie natürlich erstmal ganz automatisch das Problem, wie bringe ich diese beiden Bilder in Deckung? Das Universum des Schreckens und des Grauens und des Verbrechens und die liebe Oma und den lieben Opa. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich indem man dem eigenen Opa oder der eigenen Oma in diesem Universum des Schreckens den Platz zuweist, wo sie was Gutes getan haben.
So könne man gleichzeitig die Geschichte anerkennen und die intensive Beziehung zu den Familienmitgliedern aufrechterhalten. Eine psychologische Notwendigkeit, die dann zur emotionalen Geschichtsgewissheit wird, so Harald Welzer. Nach der Erfahrung des Sozialpsychologen heroisieren besonders Abiturienten mit gutem Geschichtswissen die eigenen Groß- oder Urgroßeltern zu Widerstandskämpfern.
Geschichte, die mich lange verfolgt und wo ich immer wieder einen Anlauf genommen habe, auch das zu schreiben. Dieser Bruder, der hat sich zur Waffen-SS freiwillig gemeldet und war Panzerpionier und ist in der Ukraine, also in Russland damals, gefallen. Dem sind beide Beine abgeschossen worden und der hat dann noch im Lazarett eine Zeit lang gelebt und auch noch Briefe geschrieben. Und das ist natürlich so eine eigentümliche Geschichte, die mich begleitet hat durch meine Kindheit, dieser Bruder, der nicht da war und doch immer da war.
Der Schriftsteller Uwe Timm, 1940 geboren, über die Schwierigkeiten, sich in seinem Buch »Im Namen meines Bruders« mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Der Bruder hatte ein Fronttagebuch hinterlassen, das Timm zum Ausgangspunkt nimmt, um einerseits die moralische Verurteilung des Bruders und andererseits seine Trauer über den Verlust des Bruders zu verarbeiten. 2003, zwei Jahre vor dem 60. Jahrestag des Kriegsendes, gab es in Deutschland eine Schwemme von Erinnerungsliteratur, konstatiert Aleida Aßmann.
Das war ein Jahr, nachdem Günter Grass zum Beispiel seine Novelle »Im Krebsgang« veröffentlicht hatte. Da erschien Jörg Friedrich der Brand, da erschien Uwe Timm am Beispiel meines Bruders und viele, viele andere Texte, die sich mit dem Ende des Krieges beschäftigten, ohne dass es einen offiziellen Anlass gegeben hätte. Und daraus kann man doch schließen, dass diese Rhythmen auf der einen Seite sozusagen von oben organisiert sind, das sind die Jahrestage, aber auf der anderen Seite auch von unten so etwas wie eine Dynamik entwickeln, die sich mehr aus der Psyche heraus erklärt.
Die Journalistin Wiebke Bruns, 1938 geboren, brach das familiäre Schweigen nach über 40 Jahren. Dann schrieb sie über ihren Vater, der sich 1933 zur SS-Reiterstaffel gemeldet hatte und 1944 als Mitwisser des Attentats auf Hitler in Plötzensee hingerichtet wurde. In ihrem Buch »Meines Vaters Land« rekonstruiert Bruns ihre Familiengeschichte anhand von Dokumenten und Fakten und betrachtet dabei auch die Vorgeschichte des Nationalsozialismus.
Ich hätte das Buch Ende der 70er Jahre gar nicht so schreiben können wie heute. Meine Einsichten sind deutlich abhängig von meinem Alter. Ich war eine klassische 68erin. Ich wusste genau, wo es lang geht und fühlte mich gegenüber der Elterngeneration im Recht. Diese ungute Haltung jetzt revidieren zu können, empfinde ich als wohltuend.
Die 68er-Generation, die damals ihre Eltern unter Generalverdacht gestellt hatte, ist im Alter versöhnlicher geworden. Die Familienliteratur, die sich mit den Geschehnissen im Nationalsozialismus auseinandersetzt, kann eine Brücke zwischen der privaten und der öffentlichen Erinnerung sein. Sie holt Geschichte in die Familiengeschichte, je nach dem Mischungsverhältnis von Fiktion und Realität. Den Versuch, historische Erklärungen und individuelle Erinnerungen in Einklang zu bringen, nennt der Zeithistoriker Norbert Frey gefühlte Geschichte.
Das Problem ist eigentlich nicht die Tatsache, dass es jetzt so viele Romane dieser Art und Darstellungen dieser Art gibt. Das Problem ist eher darin zu sehen, dass die Geschichte nicht in Geschichten, in Einzelgeschichten aufgeht und dass sich über diese Einzelgeschichten noch kein klares Bewusstsein von dieser NS-Vergangenheit, dass sich noch kein klares Geschichtsbewusstsein herstellt.
Ob ich der Zeit eher schrägläufig in die Quere kommen muss, etwa nach Art der Krebse, die den Rückwärtsgang seitlich ausscherend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen.
Fragt Literaturnobelpreisträger Günter Grass in seiner 2002 veröffentlichten Novelle Im Krebsgang. Grass beschreibt darin den Untergang der Wilhelm Gustloff mit Tausenden von Flüchtlingen aus Ostpommern an Bord. Ein Nachfahre der wenigen Überlebenden rekonstruiert im Buch das Szenario und fragt nach der Motivation des sowjetischen U-Boot-Kommandanten, der das Schiff bombardiert hatte. Das Thema Vertreibung, sagte Günter Grass, dürfe in unserer Gesellschaft kein Tabu sein.
Dass meine Generation nach dem Krieg zuallererst den Verbrechen konfrontiert war, die auf deutscher Verantwortung gingen. Und das stand im Vordergrund und ist auch das dominierende Verbrechen nach wie vor. Aber dass dieses Unrecht, das wir verursacht haben, weiteres Unrecht zur Folge hatte, nämlich die Vertreibung, das blieb am Rande und wie ausgeblendet und ist natürlich auch Thema und gehört dazu.
Natürlich waren die Deutschen in der zweiten Kriegshälfte verstärkt, etwa durch den Bombenkrieg, aber dann natürlich auch durch Flucht und Vertreibung, auch Opfer dieses Regimes oder jedenfalls viele Deutsche wurden zu Opfern, auch einstige Täter konnten in diesem Sinne zu Opfern werden und die vielen Mitläufer zumal. Das ist eine Sache, die auch anerkannt werden muss und über die man reden kann und soll. Problematisch wird es für mich dann, wenn so getan wird, als sei das das große Tabuthema gewesen, als hätte man in den ganzen Jahrzehnten zuvor etwa über Flucht und Vertreibung und über Bombenkrieg nicht sprechen können. Das ist einfach nicht richtig. Die 50er Jahre sind voll von Opfererzählungen und da droht mir in der Tat etwas aus dem Gleichgewicht zu geraten, wo wir aufpassen sollten.
Norbert Frey warnt vor einem erinnerungskulturellen Gezeitenwechsel und vor Diskussionen über eine angebliche Tabuisierung des deutschen Leidens. Die Erinnerungskultur sei in eine neue Phase von Konkurrenz und Verhandlung getreten. Er spricht von der Erinnerungsgemeinschaft der Kriegskinder, die nun den Diskurs über die deutsche Vergangenheit übernehme. Erinnern hat immer etwas mit Identität zu tun, differenziert Aleida Aßmann, mit persönlicher ebenso wie mit nationaler Identität. Wenn Erinnerungen in das kulturelle Gedächtnis eingehen, gibt es immer Vereinheitlichungen. Klaffen die Erinnerungen auf sozialer Ebene und der offiziellen politischen Erinnerung auseinander, können sich Gegengedächtnisse mit viel Konfliktpotenzial bilden.
Man kann ja dieselben Ereignisse in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven und mit ganz unterschiedlicher Bewertung auch betrachten. Und insofern haben Erinnerungen auf der einen Seite so einen Zusammenhaltscharakter, auf der anderen Seite aber natürlich ist da auch immer der Spaltpilz drin. Und es ist ein enormes Potenzial, um sich über die Vergangenheit in der Gegenwart voneinander abzusetzen.